für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Da sind wir wieder nach einer spannenden, nach einer wilden Woche, nach einem total spannenden Fußballspiel am Wochenende. Patrick, wie hast du es erlebt?
Ja, um ehrlich zu sein, war ich im Auto. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr erwähnenswert ist. Ich gucke manchmal auf langen Autofahrten nebenher Fußball. Ich weiß, das darf man nicht. Aber ich habe das dann, ich guck nicht hin. Ja, ne? Ich drehe es ein bisschen weg. Hör dann hin. Ich mag das auch ganz gerne, mal die WDR-Konferenz zu hören. Das lieb ich ja auch. Das habe ich tatsächlich die letzten 15 Minuten gemacht und das war richtig geil. Weil
Kindheitserinnerung. Kriege ich direkt Gänsehaut. Das ist für mich eine absolute Kindheitserinnerung. Wir hatten ja nichts früher Fußball.
Wir hatten ja nichts.
Da saß ich zu Hause wirklich ab 15:30 hatte immer ein Radio dabei und habe Fußball gehört. Das gehörte für mich dazu, wenn ich nicht im Stadion war.
Weißt du, was ich noch anhatte, parallel? Weil mein Vater hatte damals noch kein Premiere.
Lass mich ran. Videotext.
Ja klar, Teletext, ja? Seite 252 und 253 Tabelle. Und dann habe ich immer gewartet, bis diese lilane, das war ja immer lila, dann der Spielstand, 2:2 beispielsweise. Und dann ist es irgendwann umgesprungen. Ja. Und dann kam es im Radio und dann bist du irgendwie durchgedreht. Kindheitserinnerung.
Fun Fact dazu übrigens, im Presseraum von Preußen Münster läuft auf einem großen Monitor der Videotext.
Das ist richtig.
Ich glaube, dem Spieltag und der Tabelle oder so.
Sehr witzig. Und ganz ehrlich, Jesko, ich glaube, weil wir sind ja ein BVB-Podcast, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in der, nicht in der Mixzone, sondern davor in der Flashzone, wo wir auch die TV-Interviews führen, da ist zumindest nach dem Spiel der Videotext immer noch mal zu sehen, die Ergebnisse, ganz klassisch, ne?
Ja, das stimmt.
Also, geile Sache, Videotext. Boah, kriege ich Gänsehaut, wenn ich als kleiner 12, 13-Jähriger zurückdenke. Richtig
252,
gut.
Ne? War die Tabelle,
252.
Es kam so ein bisschen drauf an, wo?
251 war, glaube ich, live. 252 war Ergebnis. 253 war die Tabelle. Und wenn du dann immer wieder weitergegangen bist, waren es die einzelnen Spiele, wo du dann gesehen hast, gelbe Karte, wer die rote Karte, wer der Schiedsrichter war. Zuschauer.
Spannend.
Ja,
so war das früher. So war
aber genau,
früher.
Jesko, ich habe
parallel haben wir uns über dem Lagerfeuer noch das Essen gegrillt, so ungefähr.
Genau, so ungefähr. Ich habe es parallel ein bisschen geguckt. Wie gesagt, man soll es nicht machen. Ich war Field Reporter in Paderborn gegen Elversberg und auf dem Rückweg Navi natürlich angemacht und dann so halb drin klemmen gehabt. Und irgendwann habe ich es ausgemacht und habe mich aufs Radio besinnt. Habe es dann im Nachhinein nochmal ausführlich geguckt, tatsächlich das Spiel. Das mache ich dann immer, wenn ich ein Spiel vom BVB nicht ganz sehen konnte. Und muss sagen, Jesko, wann war... Ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber gefühlt der letzte Last-Minute-Sieg der Dortmunder ist ja eine Ewigkeit her, oder? Dass man sowas mal wieder hatte.
Ich erinnere mich an, also jetzt ganz spontan, jetzt werden uns wahrscheinlich 500 Leute schreiben und sagen, nein, danach gab es noch den und den und den, aber ich erinnere mich gerade eigentlich nur an Paco Alcácer gegen Augsburg, der Freistoß. Das war so Last-Minute. Müsste ich jetzt nochmal hart recherchieren, wann es genau war, aber da erinnere ich mich gerade dran, ja.
Ja, theoretisch hat sie fast einen Last-Minute-Sieg unter Edin Terzic gegen Stuttgart, aber dann kam nochmal der Last-Minute-K.O. Das war auch eine nicht so schöne Erinnerung. Aber ja, eine Ewigkeit her, auf jeden Fall.
Ewigkeit her. Und die letzte Szene des Spiels, eigentlich, also die letzte entscheidende Szene des Spiels, die müssen wir uns angucken. Wir haben ganz viele Hörerfragen dazu bekommen, die gefragt haben, Jesko, Patrick, wie seht ihr denn das? Und ich mache mal heute einfach den Gastgeber und sage, als guter Gastgeber lasse ich mal dem Gast den Vortritt und sage, Patrick, wie siehst du denn die Situation zwischen Baumann und Chukwuemeka?
Ja, ganz ehrlich, ich kann die Aufregung der Hoffenheimer absolut verstehen, vor allen Dingen, wenn man sich Olli Baumann mit dieser irren Platzwunde anguckt. Das war ja unfassbar, wie der...
Am Heule war es, ne? Also so
ja, oder es war nicht offen.
Klarer blauer Fleck,
War schon eine Megabeule, genau. Es war keine Platzwunde. In dem Sinne, wenn das den Dortmundern widerfahren wäre, weiß ich ganz genau, wie Sebastian Kehl, Lars Ricken, die Spieler und Co. sich dahingestellt hätten und alle Fans und sich wieder benachteiligt gefühlt haben. Das will ich an der Stelle auch nochmal erwähnt haben. Aber ganz ehrlich, für mich eine Situation, in der ich als Schiedsrichter weiterlaufen lasse und das Tor tatsächlich gebe, weil beide mit einem enorm großen Risiko rausgehen. Chukwuemeka für mich nicht mit gestreckten Beinen vorausgeht, nicht irgendwie mit rohem Spiel oder mit dem Risiko, den gegnerischen Torwart zu verletzen. Ja, beide treffen sich. Für mich war Chukwuemeka auch nicht zuerst am Kopf von Olli Baumann. Und jetzt haben auch viele gesagt, Kopfverletzung, da musst du direkt abpfeifen. Diese Regel ist jetzt auch nicht so klar in Stein gemeißelt, dass du bei einem Kopftreffer sofort das Spiel unterbinden musst. Die Schiris sind dazu angehalten, deutlich mehr Wert darauf zu legen. Aber auch wenn das für die Hoffenheimer vielleicht komisch klingt, ich finde es in Ordnung, dieses Tor tatsächlich zu geben. Das ist meine Sicht der Dinge. Der DFB, Jesko hat das ja auch bestätigt hinterher. Genau. Feuerherd, der Schiri-Sprecher, wobei ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich finde, dass sich die Schiris, und ich war selbst jahrelang mal Fußballschiedsrichter, das wissen vielleicht viele gar nicht, zwar auf einem etwas kleineren Niveau, aber ja, die reden sich von ab und an auch mal ein bisschen was schön, aber in dem Fall gebe ich denen sogar recht. Ich glaube, du siehst es ähnlich, Jesko,
ja,
oder?
Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Aber auch mit dem Auslegung der Schiedsrichter gebe ich dir recht. Das ist so ein bisschen wie Deutschstunde Interpretation. Ne? Jeder hat eine eigene und ja, die Schiedsrichter proklamieren dann immer die richtige für sich. Aber ich sehe es eigentlich ganz genauso. Beide gehen Richtung Ball. Ja? Mit vollem Risiko geht Baumann raus. Und wenn du mit diesem Risiko auf der Höhe einem Spieler entgegenspringst, dann gehst du auch das Risiko, einen Treffer zu kassieren. Mhm. Und der Schiedsrichter kann ja nicht, und das, wir reden ja hier von Sekunden, wir reden ja hier nicht von 30, 40 Sekunden, sondern von 3, 4, 5 Sekunden. In der Zeit kann der Schiedsrichter doch gar nicht erfassen, ob der jetzt am Kopf getroffen wurde und wie schwer der am Kopf getroffen wurde oder nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Insofern finde ich es richtig, den zu geben. Dann gucken Sie sich das nochmal an. Und der VAR greift ja da ganz klar ein bei einem Tor, überprüft das und sagt, wir sehen nichts, was man pfeifen muss. Wir sind hier im Muss-Bereich. Ne? Man kann sicherlich auch reflexartig das Ding zurückpfeifen.
Genau, deshalb keine klare Fehlentscheidung. Und das ist ja auch so ein Ding, was von vielen immer dann kritisiert wird. Der Schiri muss rausgehen, er muss sich's wenigstens angucken. Ja gut, wenn er sich's angeguckt hätte, dann wäre oder hätte er auch festgestellt, dass es kein klarer Fehler ist, der vorliegt. Wie gesagt, ich bleib dabei, wenn Chukwuemeka ein bisschen mehr den Fuß rausstreckt oder mit dem Bein vorausgeht und ihn dann trifft, dann kann es für mich keine zwei Meinungen geben. Dann
musst du das Ding abpfeifen.
Genau, aber es ist kein Foul.
Also mein erster Reflex war, oh, es gibt Elfmeter. Das war mein erster Reflex.
Als in der ersten Zeitlupe 100%.
Ja, genau. Ja. Und da kannst du natürlich auch sein, wenn Baumann dem Chukwuemeka das Bein weghaut und sich dann das Knie gegen den Kopf haut. Das ist jetzt alles sehr, sehr vereinfacht, ein bisschen simplifiziert. Aber ich verstehe die Aufregung total, ne, weil die Hoffenheimer hätten den Punkt sehr gut gebrauchen können. Auf alle benachteiligten Clubs in dieser Situation hätten sich genauso aufgeregt wie die Hoffenheimer. Aber da bin ich mal voll beim Schiri. Ich finde, das kann man hundertprozentig so geben lassen.
Hoffentlich hört es Olli Baumann nicht, ne? Weil der sagt sonst,
aber der hat deinen, nächsten, meine Nummer hat der.
Auf der nächsten Nationalmannschaftsreise sagt er sonst immer, hast du einen Arsch offen, was ist denn los mit dir? Aber jetzt gut, das führt uns zum nächsten Thema. Ich wollte nicht reingrätschen. Genau, das führt uns zum
sehr nächsten spannendes Thema, weil du hast dich das gefragt, ich habe mich das gefragt und Christopher hat sich das gefragt. Der hat uns nämlich noch eine Hörerfrage gestellt und hat gesagt, was ist eigentlich, wenn der Arzt eine rote Karte kriegt. Und der Teamarzt von Hoffenheim hat eine rote Karte gekriegt. Das war jetzt natürlich ganz am Ende, da war es nicht mehr so entscheidend. Aber was ist denn, wenn das mal in der 10. Minute passieren sollte? Was passiert dann mit dem Arzt? Muss der auf die Tribüne? Muss der raus? Darf der auf der Bank? Darf der weiter behandeln, trotz roter Karte? Ist total interessant und ich musste richtig recherchieren. Es war jetzt nicht so, dass ich mal eben gegoogelt habe und das rausgefunden habe. Ich musste richtig hart recherchieren und nach meinen Infos, ja, vielleicht kommt jetzt auch noch ein Schiedsrichter und sagt,
jetzt bin ich gespannt, weil ich habe gar keine Ahnung, was du sagst.
Tatsächlich, der Teamarzt muss raus, wenn es keine andere medizinische Person gibt, die dann auch für die Mannschaft, deren Arzt die rote Karte bekommen hat, einspringen kann, wenn eine Verletzung vorliegt. Und in dieses medizinische Personal, was vorhanden sein muss, zählt auch der Teamarzt der gegnerischen Mannschaft mit rein. Das heißt also, wenn der noch da ist, ja, wenn der keine rote Karte gesehen hat, sondern noch da sitzt, dann muss der tatsächlich auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft mitbehandeln, wenn ein medizinischer, ich will jetzt nicht Notfall sagen, Notfall klingt immer so krass, aber wenn eine medizinische Lage vorliegt, dann muss also auch der Arzt des gegnerischen Teams mit behandeln, wenn ein Teamarzt eine rote Karte gesehen hat. Und das heißt, hinten raus ist übrigens das Gleiche, ganz kurz, hinten raus ist noch das Gleiche, das wird vom DFB verhandelt, da wird dann die Schwere der Tat bewertet und dann wird die Sperre ausgesprochen. Also Hoffenheim muss sich auf jeden Fall erstmal fürs nächste Spiel oder für die nächsten beiden wahrscheinlich einen neuen Teamarzt suchen.
Das finde ich auch geil. Ja, das heißt also, dass Dr. Markus Braun, der Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund, wenn jetzt noch ein paar Minuten mehr zu spielen gewesen wären und Hoffenheimer sich verletzt hätte der dann tatsächlich derjenige sein können, der dann auch einem Hoffenheimer in dem Fall geholfen hätte, richtig?
So ist es. Ah, ja, der hippokratische Eid schreibt das ja auch vor.
Ja.
Jetzt kommen wieder welche und sagen, nee, das stimmt nicht. Doch, also, ne? Aber das ist tatsächlich genauso.
Ja. Weißt du, was ich geil fand, als ich dann abends nochmal so ein bisschen Kicker und Sport 1 und so durchstöbert habe und auch unsere App, als dann da stand, also rote Karte, Mannschaftsarzt Kern. Das fand ich so geil. Der eine oder andere hat schon gesagt, wer nennt seinen Sohn Mannschaftsarzt mit Vornamen und Kern mit Nachnamen? Ja, auf jeden Fall fand ich es eine Situation,
die man... Optimistische Eltern, die Karriere ihres Kindes ganz klar vorzeichnen.
Ja, genau. Oh.
Ach ja. Du weißt, was du wirst, Mannschaftsarzt. Ne? Ja. Du wirst Mannschaftsarzt.
Ja. Wir könnten persische Eltern gewesen sein. Ich habe ja persische Wurzeln. Meine Cousins sind schon, da sind die Wege ganz klar vorgegeben. Du wirst Arzt, du wirst Chirurg, du wirst Ingenieur. Ja, nur ich, Dödel, bin Sportreporter geworden, aber... Hat ja irgendwie auch geklappt.
Haben sie nicht auf dich aufgepasst?
Ja, haben nicht aufgepasst auf mich. Aber ich wäre auch kein guter Arzt geworden. Ich glaube, das ist schon okay, was wir hier machen, Jesko. Mit bisschen Blödsinn quatschen und.
Genau. Ja. Und jetzt müssen wir wirklich langsam ein bisschen auch unser Haupt in Demut senken, weil der BVB ist voll auf Kurs, Platz 4.
Ne? Wahnsinn.
Und wer hat's. Wer hat Schuld daran, sozusagen? einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat Niko Kovac, ne? Ganz klar. Also am Anfang, da haben es die Zahlen lustigerweise auch schon gezeigt, aber sie haben es noch nicht in die Punkte gekriegt, dass er die Mannschaft ganz klar A, stabilisiert hat, defensiv, B, aber auch in allen relevanten Werten in der Offensive deutlich verbessert hat. Also Torschüsse und X-Goals und all diese Werte, die es heutzutage gibt. Da hat er die Mannschaft von Anfang an sehr schnell verbessert. Nur sie hat es halt noch nicht wirklich in Zählbares umgesetzt. Und dann haben sie halt angefangen, das Ganze in Zählbares umzusetzen. Und deswegen, und da gucken wir gleich nochmal drauf auf den nächsten Spieltag, könnte Dortmund am Ende des kommenden Spieltags tatsächlich schon auf Platz 4 der Bundesliga stehen.
Ja, das Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn. Aber du hast, glaube ich, nochmal ganz genau in die Zahlen reingeguckt.
Ja, genau. Wir haben uns die Zahlen mal zuschicken lassen von unseren Datendienstleistern. Und wenn man sich mal den Vergleich anguckt, die letzten 5 Bundesligaspiele unter Niko Kovac hat der BVB 13 Punkte geholt. Und in seinen ersten 6 Bundesligaspielen hat der BVB unter Kovac nur 6 Punkte geholt. Vor allen Dingen die Chancenwertung hat sich dramatisch gesteigert, ebenso auch die Laufwerte. Und das ist ja, wenn man Niko Kovac fragt, ein Punkt, in dem er besonders stolz ist und sich wahrscheinlich links und rechts auf die Schulter klatscht und sagt, jo, die Jungs laufen, ich habe denen Beine gemacht. Und das sieht man auch anhand von einigen Zahlen. Du hast das ja gerade eben angerissen, Jesko. In den letzten 5 Bundesligaspielen hat der BVB 3 Tore pro Spiel geschossen, in den ersten 6 1,5. Der BVB hat, was X-Goal-Werte angeht, mittlerweile einen Wert von 2,4 pro Paarung.
Ja, aber das hat, und das ist halt das Interessante, ne? Das hatte er eben in den ersten Spielen auch unter Kovac. Ne? Das meinte ich ja damit. Da waren die Werte eigentlich schon ähnlich. Es waren auch
2,4, ja.
Genau, die Werte waren eigentlich ähnlich in dem Bereich, gerade was das Tore-Schießen angeht. Aber die Mannschaft hat es halt noch nicht so richtig auf den Platz bekommen.
Interessant, man sagt immer, Niko Kovac hat die Mannschaft oder die Abwehr stabilisiert. Gefühlt finde ich das auch, aber die Gegentore in den letzten 5 Spielen 1,6 pro Spiel und vorher in den ersten 6 1,2. Ne? Also klar, weil du jetzt natürlich auch ein paar Spiele hast, wo viel passiert ist. Aber
du hast halt in den ersten 6 mehr Tore kassiert.
Ja. Ja, ja, genau. Das meine ich ja gerade.
Weniger Tore geschossen.
Also weniger geschossen. Ja, also sehr seltsam teilweise, wie die Statistiken so sind. Aber was die Distanz und die Laufwerte angeht, 122 Kilometer läuft der BVB knapp pro Spiel. Ja. Und in den ersten 6 waren das noch 115,4. Also fast 6-7 Kilometer, die der BVB mehr läuft unter Niko Kovac. Er zieht mehr Sprints an, 254 pro Spiel, zuvor waren es 220, also das ist schon wirklich interessant. Zweikampfquote ist ungefähr gleich geblieben bei 50%, da hätte ich sogar gedacht, dass sie noch ein bisschen besser ist. Und die Chancenverwertung, muss man auch ganz klar sagen, mit 31% im Vergleich zu 12,
das ist
abgezockter
halt
und eiskalt. Ne? Und das ist am Ende eiskalt. Natürlich der wichtigste Punkt.
Zweikampfquote übrigens mal ganz interessant. Ich habe mal eine Pressekonferenz von Lukas Kwasniok gesehen, Paderborner Trainer. Und der hat mal Zweikampfquoten erklärt. Der hat gesagt, da gibt er überhaupt nichts drauf. Weil oft ist es der zweite Zweikampf, der entscheidend ist. Ne? Dann hast du schon mal einen verloren, aber hast einen Spieler unter Druck gesetzt und der zweite holt sich dann den Ball. So relativieren sich so Zweikampfquoten. Das fand ich, habe ich mal drüber nachgedacht und dachte, eigentlich hat er recht. Ne? Total interessant, so eine Statistik dann auch mal so ein bisschen einzuordnen, auch aus Trainersicht.
Von aber dem Jesko habe ich mir übrigens einen ganz schönen Anschiss geholt am
wann weil war du auch so groß bist?
Nee. Ja, weil du auch, ja, stimmt, das sagt er auch immer, ne? Guckt mal hoch und sagt,
jetzt schicken Sie mir wieder den
wieder
großen.
Wieder so ein Groß.
Ey, Mann, warum schicken Sie mir nicht den großen Schlamann? Der ist wenigstens auf Augenhöhe.
Stimmt. Ja, er war mit meiner ersten Frage nicht so happy nach dem Spiel. Die haben ja wirklich last minute, 90. plus 5, das 1-1 bekommen. Bitterer Rückschlag und ich wusste von dem einen oder anderen Spieler, dass der in der Kabine ganz schön sauer war, auch über das Defensivverhalten, und habe dann die Einstiegsfrage gestellt, ob er seine Mannschaft eigentlich gerüffelt hat. Und da hat er wirklich 3-4 Sekunden nach Worten gerungen und hat dann gesagt, was ist das denn für eine doofe Frage? So, ne? Und dann war ich selbst ein bisschen überrascht und habe gesagt, ja gut, kann man den nicht hinten wegschießen, bla bla bla. Und dann haben wir immer mehr, wie wir über das Interview dann kamen, hat er auf normalste Fragen irgendwie, der war so leer, hat so viel nachgedacht, und da habe ich nochmal gesagt, so kenne ich sie gar nicht, dass sie nach Worten suchen. Also ja, ich bin immer noch von der ersten Frage so perplex, sie war so bescheuert. Habe ich gesagt, geil. Mag ich ja eigentlich, muss ich sagen, weil dann hast du auch so ein bisschen in einem Interview auch so eine, du kennst das ja auch eine Situation, wo du auch gefordert bist als Reporter.
Ja, und du stellst dich nur, du arbeitest nicht nur Fragen ab, ne?
Ja, richtig. Dann entsteht auch ein Gespräch, ne? Trotzdem, Lukas Kwasniok, guter Mann. Ich glaube, den werden wir demnächst in der Bundesliga irgendwo sehen, aber über meine Frage not amused.
Dazu dann mehr.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Da sind wir natürlich auch dran, wo der hingeht, auf Schalke ein Kandidat in Hannover, in Wolfsburg. Aber Jesko, das soll nicht das Thema sein. Ich würde von dir nochmal gerne zu Niko Kovac wissen. Was findest du jetzt mal über die reinen Werte hinaus? Wir haben jetzt gesagt, in der Regel Defensive stabilisiert, so eine Umstellung auf die Dreierkette, die funktioniert. Was sind denn für dich darüber hinaus Punkte, die er, du hast das ja on air auch für alle, die Sky Sport News nicht regelmäßig sehen oder sehen können, am Montag auch verkauft. Wir nehmen übrigens heute am Dienstagvormittag auf. Du hast das ausführlich schon mal geschildert. Was sind für dich die Punkte?
Ja, Pragmatismus von ihm, ne? Dass er halt der Mannschaft eine ganz klare Struktur gegeben hat, auch eine spielerische Struktur gegeben hat, hat sich ja auch da am Anfang so ein bisschen finden müssen, hat ja auch 4-4er-Kette am Anfang gespielt, ist dann eben auf diese Dreierkette gegangen, wo es dann gut funktioniert hat. Und dann auch nicht stur gesagt, so ich will so Fußball spielen und nicht anders und entweder das klappt oder nicht, sondern wirklich dieser Pragmatismus, auch das Starkreden von Spielern. Ne? Ich meine, das beste Beispiel ist Julian Brandt. Den hat er gestützt, wirklich bis zuletzt, nach jedem auch schwachen Spiel von Jule Brandt hat er ihn gestützt. Und dann kriegt er eben auch was zurück, wie jetzt gegen Hoffenheim, ne? Was ein super Spiel von Julian Brandt war. Das war auch ganz wichtig. Insgesamt so die Psychologie drin und halt, was die Werte zeigen, dass er die Mannschaft zum Laufen gebracht hat. Du kannst Fußballspiele nur gewinnen, wenn du es schaffst, in Bereichen auf dem Platz Überzahl zu schaffen. Und das schaffst du nur, wenn du da hinläufst. So. Und das machen sie. Und das ist wirklich, finde ich, richtig gut. Ich mag seinen Umgang auch mit der Öffentlichkeit. Finde ich auch echt gut. Am Anfang hat das vielleicht mit dem Loben ein bisschen übertrieben.
Ja, war dann doch definitiv.
Alles in rosa-rot gemalt hat, obwohl die ein Spiel nach dem anderen verloren haben. Das kratzte so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Jetzt versteht man, warum er das gemacht hat, weil er einfach diese Mannschaft nicht an die Wand nageln konnte, weil die wirklich down war, sondern er gesagt hat, ich lobe euch. Das ist wie mit meinem Hund. Ne? Ich lobe die so lange, bis sie Sitz macht, auch wenn sie ganz oft nicht Sitz macht, und ich lobe sie trotzdem und am Ende macht sie dann Sitz, weil ich sie gelobt habe und natürlich Leckerchen gegeben habe. Ja. Aber genauso hat es halt auch funktioniert.
Lucy hat in der Vorbesprechung übrigens Jeskos, sagt man eigentlich Hündin? Ich kenne mich im Hundegame nicht aus. Hündin. Die Hündin hat ein paar Mal gebellt. Also ich weiß nicht, ob sie im Podcast gleich auch nochmal zu hören ist. Und
klebt jetzt.
Letzte Woche, okay, hast du es perfekt hinbekommen. Ja, sehr gut. In der letzten Podcast-Folge hat man, glaube ich, ein, zweimal gehört, wie Jesko gesagt hat, Lucy, aus, runter.
Ja, ich dachte, du hast gemutet.
Ja. War sehr authentisch auf jeden Fall, war sehr authentisch.
Lucy schläft.
Ja, Niko Kovac, nee, hat die Mannschaft wirklich stabilisiert, auf Kurs gebracht. Ich finde, und das ist auch ein entscheidender Punkt, anders als unter Nuri Sahin, muss man natürlich auch ein bisschen eingrenzen, er lässt vor allen Dingen die Spieler auf ihrer Position spielen. Er fängt jetzt nicht damit an, hat er auch mal bei Anton gemacht, zu dem wir auch gleich kommen, auf der Rechtsverteidigerposition, aber er lässt die Spieler dort spielen, wo sie am besten sind, wo sie gut sind. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, dass er zu Beginn seiner Amtszeit in Dortmund jedem so Karteikärtchen gegeben hat und die durften mal draufschreiben, was die Lieblingsposition ist und die Alternativposition. Er lässt sie auf den Positionen spielen, wo sie am besten sind. Das hat Nuri nicht gemacht, aber, deswegen grenze ich auch ein, auch teilweise nicht machen können, weil es eben auch viele Verletzungsprobleme gab und die Mannschaft teilweise ziemlich auf dem Zahnfleisch ging. Ich kann mich zurückerinnern, wann war das, um Dezember rum, als eine legendäre Abwehr mit Kaba, mit Lürs und sowas aufgelaufen sind. Ne?
Ja, das also, war...
Oder wann war das?
War das nicht Pokalspiel in Wolfsburg?
Oh, richtig.
Mann, du machst mal eben auf und dann schreiben die jetzt immer, stimmt alles gar nicht.
Ja, stimmt alles gar nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, das war das auch Pokalspiel in Wolfsburg, wo du rausgegangen bist, wo du einfach keine Abwehr mehr hattest. Ne?
Ja, genau.
Also guckst du nochmal zur Sicherheit. Aber, ja, komm, aber, du recherchierst und ich leite mal, ich glaube, Niko Kovac haben wir besprochen, ich leite mal so ein bisschen zu den
Gewinnern. Nein, es war der 10. Januar gegen Bayern 04 Leverkusen. Und da hatten wir noch berichtet, exklusiv damals, dass der BVB mit einer Notabwehr aufläuft.
Ne?
In Wolfsburg hatten sie auch auf jeden Fall. Also es gab eine Phase, da der BVB große personelle Probleme gab. Das muss man auch immer in die Bewertung von Nuri Sahin mit einfließen lassen.
Absolut. Ich leite jetzt aber mal tatsächlich zu Spielern über, die dadurch dann auch zu Gewinnern geworden sind, ne? Wo du siehst, was du für eine Qualität im Kader hast, wenn du sie eben A, motiviert bekommst, weil die sind alle super Fußballer, du musst sie halt nur dazu kriegen, für dich zu laufen als Trainer. Und halt, wenn sie auf ihren Positionen spielen. Ich fange mit Maxi Bayer mal an, da habe ich mich teilweise gefragt, oha, was wollen die denn mit dem? Was kann der denn eigentlich? Ne? Der hat wirklich schlechte Spiele gemacht für den BVB. Und kaum war Kovac da, hat sich den ein paar Wochen angeguckt und hat da gesagt, so, das ist deine Position, die sehe ich für dich. Zack, blüht Maxi Bayer auf und ist ein teilweise echt entscheidender Faktor in den Spielen für den BVB geworden. Ne? Das ist so ein Paradebeispiel dafür. Aber auch der immer viel gelobte Waldemar Anton, den ja alle Trainer, auch Nuri Sahin, immer für seine Einstellung gelobt hat. Ich meine, der saß auch das... jetzt mit Vorsicht, aber der saß halt wochenlang auf der Bank beim BVB, hat keine Rolle gespielt, kam als Vizemeister, als Kapitän aus Stuttgart und hat in Dortmund keine Rolle gespielt. Ich habe kein Interview von dem gelesen, wo er sich darüber irgendwie medienwirksam beschwert hat. Der hat die Klappe gehalten, hat weitergearbeitet und ist jetzt Stammspieler.
Genau das ist der wichtige Punkt, ne? Dass du in dem Moment nicht irgendwie anfängst zu murren, dass du mental auch so sehr klar bist und im Reinen bist, dass du auch deine eigene Qualität kennst, auf die setzt und vertraust und natürlich auch weißt, ich werde meine Chance bekommen. Und auch in diesen Phasen haben wir auch von mehreren Seiten gehört, dass Waldemar Anton immer jemand war, der auch Spielern wie Adeyemi, Spielern wie beispielsweise auch einem Jamie Gittens in schweren Phasen dann zur Seite gesprungen ist und da war auch in einem Moment, wo er keine Rolle gespielt hat. Deshalb finde ich das umso bemerkenswerter, dass sich Waldemar Anton so zurückgekämpft hat, dass er für mich aktuell auch in dieser Rolle des Leitwolfs und Führungsspielers immer mehr reinwächst. Das ist jetzt auch eine Chance natürlich in Abwesenheit von Nico Schlotterbeck. Und ich finde, Jesko, dass Waldemar Anton jetzt auch gezeigt hat, dass er vor allen Dingen auf der zentralen Abwehrposition für mich erstmal gesetzt sein muss, aus mehreren Gründen. Ich finde, er hat ein gutes Aufbauspiel, er dirigiert links und rechts seine Nebenleute, er ist ein unfassbarer Motivator, macht das auf eine natürliche Art und Weise, das ist nicht irgendwie gekünstelt oder gespielt. Jetzt sagen natürlich viele, was ist denn mit dem Emre, der das auf der zentralen Position auch überragend gemacht hat.
Ich hätte sonst gleich reingeschmissen.
Lass mich den Gedanken nur einmal kurz ausführen.
Ja.
Waldemar Anton ist nicht der Schnellste. Der ist, glaube ich, jetzt auch im Spiel gegen am Wochenende in Hoffenheim, glaube ich, mit 30,4 oder sowas geblitzt worden. Da ist ein Emre Can, der auf 33, 34 km/h in der Spitze kommt, natürlich deutlich schneller. Deswegen finde ich, wenn du links und rechts irgendwie auch schnelle Spieler hast, was du mit einem Emre Can oder mit einem Niki Süle oder auch mit einem Benze Baini hast, ja, und dann einen vielleicht etwas langsameren im Vergleich, aber dafür sicheren, alles wegverteidigen, zentralen Spieler hast, finde ich das durchaus charmant. Was nicht heißt, dass ich Emre Can nicht da drinne sehe. Ich finde sogar eher, dass er dann rechts an der Seite seinen Platz völlig verdient hat. Das ist mein Gedanke dazu. Aber gerne du jetzt.
Aber dann komme ich noch mit einem Gewinner um die Ecke, nämlich Niki Süle. Für den gilt ganz Ähnliches wie für Waldemar Anton. Mhm. Auch keine Rolle gespielt, kam dann unter Kovac natürlich auch ein bisschen begünstigt durch die Schlotterbeck-Verletzung und die Umstellung in der Abwehr dann rein. Und spielt das mittlerweile wieder auf einem Niveau, wo ein Scout gesagt hätte, Borussia Dortmund, den könnt ihr euch mal angucken, der ist gut. Also was ich halt bei Süle richtig, richtig stark finde, ist einmal auch mal der Drang nach vorne, der auch mal den Strafraum besucht, der auch mal tatsächlich trotz Größe und Masse echt technisch gut ist, dass er auch mal sich da einen Ball zurechtlegen kann und den verarbeiten kann vorne. Aber halt die Pässe sind gut. Ne, hinten raus, flache Pässe über eine Pressinglinie ins Mittelfeld. Das sind einfach auch hervorragende Pässe, die du heutzutage bei hochpressenden Mannschaften ganz dringend brauchst, dass du eben einen Abwehrspieler hast, der andribbeln kann, der diese Pässe schlagen kann. Und die fehlen dir aktuell von Nico Schlotterbeck. Der kann es nämlich auch richtig gut, das Andribbeln, dann die diagonalen Pässe hoch oder halt kurze, harte, flache Pässe in den Fuß von den Mittelfeldspielern. Finde ich faszinierend. Ich mag Niki Süle auch total. Ich finde ihn ja auch, ich mag das ja auch, wenn Fußballer jetzt nicht so ganz konform sind. Ne? Also so Cristiano Ronaldo respektiere ich, finde ich aber stinklangweilig. Ja, ich finde halt Niki Süle, ich finde das auch ganz geil, wenn die mal sagen, ey, ich stehe auch abends mal bei McDonald's. Solange die Leistung passt und auch der Körper passt, solange man das nicht übertreibt, finde ich das ja auch alles völlig legitim und finde ich das eigentlich auch ganz cool, wenn du einen Typen hast, und Niki Süle ja auch sehr beliebt in der Mannschaft. Eigentlich, also es gibt, ich kenne eigentlich niemanden, der sagen würde, oh nee, den Süle, den mag ich nicht. Also das
musst du mir natürlich als Cristiano Ronaldo-Fan, wir kommen nachher, glaube ich, nochmal kurz zur GOAT-Diskussion, musst du mir mal kurz sagen, wie zur Hölle man Cristiano Ronaldo langweilig finden kann.
Ja, weißt du,
was meinst du damit?
Ja, dieses Hyperperfekte. Ich mag Perfektion nicht.
Okay.
Ich finde Perfektion finde ich eigentlich immer langweilig. Und das ist, und Messi war halt nicht so perfekt. Ja, ich will jetzt noch nicht vorgreifen auf die GOAT-Diskussion, aber ja. bei mir ist es keiner von beiden, so viel kann ich schon mal sagen. aber Messi war halt, der war halt einfach Gott geküsst. Ne? Mhm. Messi war halt einfach Gott geküsst. Der musste sich nicht den geilsten Body dran trainieren und Unterwäschemodel sein. Der war halt einfach der beste Fußballer, den es jemals gab, neben einem anderen. Und Cristiano Ronaldo, ich habe riesen Respekt vor Ronaldo, nicht missverstehen, aber ich finde so Perfektion einfach langweilig.
Zur GOAT-Diskussion kommen wir gleich. Jesko, dann lege ich mir was zurecht. Lege ich mir was zurecht.
Mach das.
Wobei mein GOAT auch ein anderer ist, aber trotzdem habe ich da eine andere Meinung zu. Cristiano Ronaldo, Niki Süle. Das heißt also, mit welcher Aufstellung würdest du in das nächste Spiel reingehen? Wir haben jetzt eben drüber gesprochen. Ich würde Waldemar Anton zentral sehen.
Okay, ja, Süle rechts, Wenzel bei Indy links, Svensson. Mhm. Geiler Typ, zwei Tore vorgelegt. Der fängt an zu scoren, ne? Erst ein Tor gemacht, dann zwei vorgelegt, beide initiiert, beziehungsweise eins initiiert und eins abgeschlossen von Julian Brandt. Zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Also was haben wir jetzt? Süle, Anton.
Genau, was machst du mit Emre
auf der
Sechs dann? Weil ganz ehrlich, ich finde Emre in der Innenverteidigung super. Auf der Sechs, das war schon auch wieder ein sehr fahriges Spiel. Und du siehst halt, dass er in der Spieleröffnung, in der Ballkontrolle, dass er oft dann auch so ein bisschen unruhig wird. Hat mir nicht so gut gefallen.
Ja, also entweder Anton oder Can. Du hast dich für Anton entschieden.
Ja, ich habe mich für Anton entschieden.
Wir können auch konkurrieren. Dann sage ich, ich stelle Can in die Mitte, weil er es einfach in den Wochen, die er gespielt hat, unglaublich gut gemacht hat.
Emre kann man links schwer spielen lassen, ne?
Emre kannst du links nicht spielen lassen. Du müsstest ihn für Süle spielen lassen. Den würde ich aber bei der aktuellen Form nicht rausnehmen. Mhm. Also das ist jetzt eine dieser Entscheidungen fürs kommende Wochenende für Niko Kovac. Ne, wen stelle ich in die Mitte? Anton oder Can? Ne, vielleicht hat Can den Kapitänsbonus. Kann gut sein.
Das kann aber ich mir gut vorstellen, ja.
Mit Anton hat es halt auch sehr gut geklappt. Am Ende ist ja das, was man will, ne? So. Mhm. Ja, und da würde ich Svensson, Riasson, ich würde Groß und Metscher reinstellen und dann würde ich vorne mit Bayer, Girassi und Brandt spielen.
Ja, gehe ich mit. Also, wie gesagt, ich sehe grundsätzlich Waldemar Anton als zentralen Spieler, aber im Sinne des Mannschaftserfolgs und um zu gucken, wo natürlich oder was natürlich die besten Lösungen und Alternativen sind, macht es natürlich auch in der aktuellen Situation Sinn, Emre wieder aufs Zentrum zu ziehen und links Waldemar Anton, weil es gut funktioniert hat. Du hast in deiner Aufstellung natürlich zu Recht, finde ich, nach dem letzten Spiel Julian Brandt drinne, über den viel gesprochen wurde, über den wir auch viel gesprochen haben. Jesko, mir ist das Bild im Sinne, was auch der BVB gepostet hat, von Julian Brandt, wie er beim Jubeln den hier macht, ne? Die beiden Hände.
Man sieht deine Hände nicht, aber.
Man sieht meine Hände nicht. Quark, ne? Alle reden, alle labern, ne? Ja. So. Ja. Wie fandst du den Jubel? Ich kann verstehen, dass das so aus einem rauskommt.
Ja, aber endlich kommt mal was raus. Ne? Ich meine, wir saßen auch oft hier und haben gesagt, ja, der zeigt ja keine Emotionen. Mhm. Ja, den lässt das ja alles kalt. So, der ist ja kühler Norddeutscher, ne? Und dem ist das alles egal hier. Mhm. Stimmt nicht. Ne? Und das hat dieser Jubel dann mal gezeigt. Ja, es ist immer ein bisschen polemisch, wenn man ehrlich ist, wenn man dann auch zu Recht kritisiert wurde. Es geht ja nicht darum, es geht nicht um die Polemik, die über ihn ausgeschüttet wurde, gerade von Fanseite, die mich immer stört, aber es stört mich bei jedem Spieler. Ja, ich bin immer für eine faire Behandlung und eine faire Behandlung muss auch sehr kritisch sein. Und die muss auch bei Julian Brandt kritisch sein. Aber wenn es dann wirklich darüber hinausgeht, stört mich das immer. Und ich denke, das war dann auch so ein bisschen das, was ihn dann auch dazu bewogen hat, so zu jubeln, nach einem hervorragenden Spiel. Ne, ich habe es gerade schon gesagt, das erste Tor hat er eingeleitet mit einem Klassepass auf Svensson, der dann die Flanke schlägt. Und das zweite macht er halt selber überragend. Ne? Geile Flanke auch von Svensson und wie er den dann Volley so hinten ins lange Eck, ins kleine Netz schießt vom Tor, das war schon richtig gut.
Und da sieht man seine Technik und sein Können. Also glaub mal, wie viele hätten den auf die oder übers Stadiondach geschossen, ne?
Ja.
Also der wäre irgendwo in Heidelberg gelandet beim einen oder anderen, ehrlich zu sein.
Du hast in diesem Spiel aber auch gesehen, wie er arbeitet. Und wie er auch am eigenen Strafraum in die Zweikämpfe geht, wie er auch diese intensiven Läufe macht. Mhm. Und das sind all diese Dinge, die hat er auch in jedem Spiel, in dem er schlecht gespielt hat, gemacht. Das wird dann immer so ein bisschen übersehen. Mhm. Das sehen auch Julian Brandt ist so ein bisschen Trainerspieler, ne? Weil auch der hat unter jedem Trainer gespielt. Und da gibt's halt einen Grund, warum. Weil kein Spieler stellt einen Spieler auf, von dem er sich nicht einen Mehrwert erhofft. Mhm. Ganz einfach. Aber wie gesagt, ich kann die Kritik verstehen. Und wir müssen halt uns die Situation von Julian Brandt mal ganz genau angucken. Wie viel Sinn macht es noch, mit diesem Standing bei den Fans im Verein jetzt ins letzte Vertragsjahr zu gehen? Und wie viel Sinn würde es machen, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, für den BVB mit Julian Brandt zu verlängern?
Ja, also zu verlängern, auch nicht zu reduzierten Bezügen, das wird für mich gar keinen Sinn machen. Ich finde, dass es einen Cut geben muss, dass man im Sommer sich trennen sollte nach 6 gemeinsamen Jahren. Julian Brandt wird immer ein Spieler sein bei Borussia Dortmund, der seinen Platz verdient hat, der für mich teilweise auch ein absolut underrateder Spieler war, weil es eigentlich ein Spieler ist, für den ich gerne ins Stadion gehe, weil er überraschende Momente hat, weil er auch mal was aus dem Repertoire zaubert, womit du nicht rechnest, dieses Tor. Also eigentlich bin ich auch ein Fan von dieser Art Spieler. Ich bin auch eigentlich ein Fan von Jule als Typen. Ich habe das auch letzte Woche bei uns auf Sky Sport News gesagt. Ein oder andere hat es ja vielleicht auch gesehen. Ich habe es dann auch auf Twitter und Co. gepostet, dass ich den Umgang mit ihm respektlos fand und überhaupt nicht in Ordnung. Vor allen Dingen auch von einigen BVB-Fans. Ihr dürft euch manchmal nicht vorstellen oder könnt euch vielleicht gar nicht vorstellen, was für abgrundtiefe Beleidigungen die Jungs teilweise abbekommen. Selbst wir auf einem ganz kleineren Niveau, Reporter kriegen ja manchmal schon die ein oder andere Hassmail ab von irgendwelchen anonymen Leuten, aber was dann so Spieler über sich ergehen lassen müssen, bestes Beispiel jetzt auch, wir müssen es nicht größer machen als ist und nicht drauf eingehen, aber auch Eamon Barcock, total dumme Aktion von ihm, aber was der jetzt für einen Hass abbekommt von Schalke-Fans, da muss man schon immer ein bisschen mit vorsichtig sein, aber diese Entwicklung der letzten Monate und Julian Brandt war nie unangefochtener Führungs- und Stammspieler, der das über mehrere Saisons mal komplett konstant gemacht hat. Deshalb ist er ein Gesicht der Krisen, die es in den letzten Jahren immer wieder gab beim BVB. Eines der Gesichter, die nie was gewonnen haben. Pokalsieg natürlich mit Edin Terzic vor leider nicht Fans gegen Leipzig ausgeklammert.
Ja. Deshalb aber auch da muss man sagen, da waren die Protagonisten Sancho und Haaland am Ende.
Sancho und Haaland, ja. Absolut, die waren in der Saison überragend. Deshalb finde ich, dass es diesen Cut geben muss und ich glaube auch, dass es den geben wird, weil alles, was wir so aus dem Verein raushören, auch so aus der Richtung Spielerumfeld, wissen oder merken, dass beide Parteien auch für sich selbst. Aber Jesko, wie sieht's bei dir aus? Würdest du den Weg weitergehen dennoch?
Ich bin ja Fan von Julian Brandt, genau aus den genannten Gründen von dir, weil er eben einer ist, der auch mal überraschende Aktionen hat, der halt so ein Fußballer ist. Ne? Der ist einer, den ich mir gerne angucke. Der brauchst die Arbeiter, aber du brauchst halt auch die Fußballer. Aber ich sehe es leider ähnlich wie du, dass für ihn einfach in seiner Entwicklung es besser wäre, nochmal einen anderen Anfang irgendwo zu suchen. Und der ist ja auch ein sehr reflektierter Typ, ein richtig guter Typ. Vielleicht wäre für den auch nochmal ein Sprung ins Ausland was. Keine Ahnung, Richtung England, Richtung Spanien. Also das kann ich mir auch gut vorstellen bei ihm. Ich wäre ein bisschen schade, ich wäre ein bisschen traurig, wenn er weg ist, weil ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine Reporter-Perspektive. Ich mag aber auch Interviews mit ihm. Es ist
total.
Man kann sich mit ihm unterhalten. Man driftet nicht in so, ja, das nächste Spiel ist das schwerste Spiel.
Das sind nie Floskeln, es hat immer Hand und Fuß.
Genau.
Das ist wirklich super.
Ja. Deswegen, ich würde ihn vermissen. Ja. Aber für sein Bestes kann ich mir vorstellen, wäre ein Wechsel wohl die beste Alternative.
In England muss ich sagen, außer jetzt bei Arsenal, bei City, Liverpool, bei den Teams, die wirklich aktiv Fußball spielen und mitspielen, sehe ich ihn nicht, weil da ist, glaube ich, das ist
schwierig, ne?
Ein Tick vielleicht auch von der Gangart. Weiß ich nicht, zu robust. Ich sehe, wenn dann irgendwo in Spanien oder Italien, würde ich ihn sehen, aber das, so hören wir raus, ist ja auch Teil der Wahrheit. Haben wir auch im TU ja mal berichtet, dass er letzten Sommer schon grundsätzlich versucht hat, mit seinem Papa, der ihn ja berät, vielleicht den einen oder anderen Verein zu finden für einen möglichen Wechsel, weil er auch mit Edin Terzic, er war ja auch einer der Spieler, die nicht so richtig Terzic-Fans waren und lange ja unklar ist, wie es weitergeht. So, da hat aber nie so richtig der absolute Top-Club angebissen. Ähnlich sieht es jetzt auch im Sommer aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der absolute Top-Verein, der ihn nochmal interessiert, also ihn auch interessiert und andersrum anbeißt. Also das wird sicherlich nochmal spannend, in welche Richtung es bei Julian Brandt geht. Ich finde nach wie vor die Idee mit Werder Bremen wahnsinnig charmant, dass er ein Bremer Junge ist und eine absolute Verbindung in die Heimat hat. Dem ist einfach so. Ich fände es wunderbar, wenn er einfach weiterhin in der Bundesliga bleibt. Und ich glaube, mit einem Wechsel
zu Werder Bremen. Ja, das finde ich auch gut.
Könnten auch die BVB-Fans leben, ne?
Ich würde ihn auch gerne regelmäßig auf Sky sehen. Sagen wir mal so.
Sehr gut. Sky. Ja. Die nächsten Jahre. Die Heimat der Fußball-Bundesliga. Weiterhin.
5 Jahre. Vier Jahre. Bis 29.
Aber die haben doch keine Konferenz mehr, so eine Scheiße.
Ja, aber wir machen es voll gut trotzdem. ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Übrigens, wir streuen mal ganz schnell einen Programmhinweis ein, wo wir gerade dabei sind.
Oh, ja.
Sonntag, Sky 90 mit Lars Ricken.
Und mit Dirk Duffner. Ne? Die beiden sind zu Gast bei Patrick Wasserzieher. Wird sicherlich richtig spannend, ne? Weil es viele strategische Dinge gibt, die mit Lars Ricken natürlich in der Sendung besprochen werden. Für alle, die nicht regelmäßig einschalten, ab 18 Uhr natürlich das Ganze auch nochmal im Anschluss on demand zu sehen und auch zu hören. Gibt natürlich auch die Version des Podcasts, wo man auch auf YouTube und Co. natürlich nochmal reinhören kann. Der Boss spricht, nachdem der Oberboss ja schon im aktuellen Sportstudio gesprochen hat, Hans-Joachim Watzke. Musste ich auch ein bisschen, fand ich interessant, dass der sich ja komplett zurückzieht und eigentlich nichts mehr sagen möchte, trotzdem nochmal ausführlich was gesagt hat.
Genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also während Sky 90 am Sonntag spielt Freiburg gegen Leverkusen. Ne? Das heißt also, ich wette, Lars Ricken guckt ab und zu mal aufs Handy oder lässt sich da sehr zeitnah informieren, wie es denn steht. 18:30 geht's los bei Sky 90, 17:30 ist der Anstoß. Also gerade in der Crunchtime dieses Spiels bin ich mir sicher, dass Lars Ricken und dann vielleicht auch mal die Faust ballen wird. Und sagen, jetzt sind wir Vierter. Und jetzt setzt er sich da hin und sagt so, was wollt ihr denn alle? Wir sind doch jetzt Vierter.
Ja, du warst ja auch schon ein paar Mal bei Sky 90. Das ist ja in unserem riesigen Sky Cube Studio.
Tolles Studio.
Tatsächlich überragend. Und in dem Gäste- oder VIP-Raum, wo es auch ein paar Schnittchen gibt und wo wir dann nochmal die Sendung so ein bisschen durchgehen, da gibt es natürlich mehrere Fernseher, wo alles läuft, wo auch der englische Fußball läuft, wo der Zone läuft, wo wir laufen. Da wird natürlich immer nochmal das späte Sonntagsspiel geguckt und so wie du es gerade sagst, die Ergebnisse oder was da passiert, wird auch Patrick Wasserzieher dann natürlich immer aufs Ohr gesprochen. Und sicherlich wird der Lars Ricken auch ein ganz großes Interesse haben, mal reinzuhören, ob die Freiburger straucheln. Wer weiß, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da die Leipziger sind überhaupt nicht gut in Form. Die Eintracht, das Team von Niko Kovac, der hat ja immer noch eine große Verbindung dahin, hat ja auch ein bisschen Schützenhilfe geleistet mit dem 4-0-Sieg. Ja, irgendwie hat Dortmund gute Chancen, ne? Und irgendwie sehe ich vielleicht bald aus wie Lars Ricken ohne Bart. Nackt.
Die Wette läuft. Die Wette läuft. Patrick Berger wird rasiert. Wir haben auch, muss ich auch nochmal erwähnen, einen Hörer gehabt, der hört uns ja regelmäßig zu.
Das war Wahnsinn. Er hat
Photoshop bedient und schon mal Patrick Berger obenrum nackt.
Poste das Photoshop. Mal. Das Foto kannst du ruhig mal posten.
Soll ich posten? Okay. Ich pack das mal bei Instagram rein und dann könnt ihr mal sehen, wie es aussieht.
Ja. Sieht fürchterlich
Patrick
aus.
Patrick Berger nackt. Echt? Ich finde es ganz süß.
Wie nackt. Ja, süß. Genau, süß ist es.
Ja, ich finde es ganz süß.
Ich glaube, da wird mich, mich soll keine Frau mehr ansprechen. Ich bin glücklich verheiratet, aber da wird mich niemand mehr ansprechen. weil ich aussehe wie ein Bubi.
Aber ja. Gut. Dann so, den Ausweis jetzt mit zum Bier kaufen.
Ja, genau. Ist tatsächlich so.
Du kommst hier nicht rein.
Seit ich 17 bin, wurde ich, glaube ich, noch nie nach dem Ausweis gefragt und bin auch in keinem Club abgewiesen worden. Ja. Doch einmal. Aber sonst hat der Bart doch was hergemacht, Jesko. Das ist die Eintrittskarte.
Bei mir war es immer die Größe. Ich war immer relativ groß und da haben sie immer gesagt, ja, alles klar, du gehst mit rein. Kein Problem.
Ah, sehr gut. Ja, so ist es.
So, sorry, jetzt habe ich uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Nö, du hast uns nicht aus dem Konzept gebracht. Wir können ganz gerne über das ein oder andere Thema sprechen, das sicherlich interessant ist. Lass uns, weil wir jetzt eben kurz bei Sky 90 und Lars Ricken waren und auch bei Hans-Joachim Watzke, da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil wir eben einen großen Blog hatten zu Niko Kovac. Aki Watzke himself hat eine Garantie ausgesprochen. Hat er in der Vergangenheit schon beim einen oder anderen Trainer gemacht. Ich glaube aber, diesmal ist er nicht in Gefahr. Wir wären völlig bescheuert, wenn wir nicht weitermachen würden. Das war so ungefähr die Aussage, die er getätigt hat im aktuellen Sportstudio zur Zukunft von Niko Kovac. Bestätigt damit das, was wir ja letzte Woche im Podcast auch schon angerissen haben, dass die Tendenz ganz klar in Richtung eines Verbleibs und eines Weitermachens mit Niko Kovac geht.
Was er auch gesagt hat.
Genau. Also, ich muss sagen, wir haben jetzt eben ausführlich über die positiven Punkte und die Entwicklung gesprochen. Alles andere als mit Niko Kovac weiterzumachen, wäre jetzt in der aktuellen Situation auch oder auch im Sommer eigentlich hanebüchen, finde ich. Deswegen ist es eine richtige Entscheidung.
Und ich sage dazu, was ich auch vergangene Woche gesagt habe, also Borussia Dortmund hat sich dazu entschlossen, einen Vertrag, den sie vor ein paar Monaten abgeschlossen haben, zu erfüllen. Herzlichen Glückwunsch. Ganz toll. Also natürlich verstehe ich den Hintergrund. Ich weiß, Kovac war nicht die 1A-Lösung, die Borussia Dortmund haben wollte. Sie wollten halt eigentlich erstmal bis zum Sommer mit ihm arbeiten und dann eventuell weiterschauen oder eben eine andere Lösung finden. Das wollte Kovac nicht, kann ich auch hundertprozentig verstehen.
Ja, absolut.
Sie haben sich dann eben auf diese anderthalb Jahre bis 2026 geeinigt. Sie haben damit aber einen Vertrag geschlossen und also ich finde es dann so immer so, natürlich kommen die Nachfragen auch von uns, weil es eben diesen Hintergrund der Vertragslaufzeit und auch der Idee, ihn nur bis Sommer zu nehmen, gibt. Trotzdem finde ich es dann immer ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt betonen und so gönnerhaft auch so ein bisschen betonen, dass sie jetzt diesen Vertrag erfüllen werden. Als ob das eine Leistung wäre. Ja, ich finde, das ist erstmal, grundsätzlich ist es erstmal eine Pflicht.
Absolut. Ja, ob sie ihn erfüllen werden, wird dann die nächste Saison und die Weiterentwicklung auch zeigen. Ne? Kann natürlich
im November, sein. Im November habe ich mit Aki Watzke über Nuri Sahin gesprochen. Ja. Und da konnte er sich auch nicht vorstellen, dass der dann im Februar plötzlich nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund oder im Januar nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund ist.
Sagen wir stimmt, so. Ich erinnere mich. Aber genau, the trend is your friend, zeigt nach oben und deshalb. Wird
zu Recht, ne?
Niko Kovac weitergehen. Ja, absolut, völlig zu Recht. Watzke hat auch angerissen, wie die Planungen mit Mats Hummels aussehen. Das können wir auch nochmal ganz kurz anreißen. Hat dort nämlich gesagt, dass man natürlich darüber nachgedacht hat und darüber auch intensiv gesprochen hat und diskutiert hat. Und dass man so verblieben ist, Jesko, dass Mats Hummels die erste Alternative ist für die Teilnahme an der Clubweltmeisterschaft und damit einer möglichen Rückkehr, sollte sich noch ein weiterer Spieler verletzen, neben Nico Schlotterbeck, der verletzt ist. Und er hat gesagt, Jesko, dass gegen Bilbao, da hat jeder gefragt, was ist da denn los? Gegen Bilbao wird er sein Abschiedsspiel bekommen. Saisoneröffnung, ne? Gegen Bilbao, wahrscheinlich im August. Das genaue Datum ist, glaube ich, noch nicht draußen. Da wird es dann nochmal das gebührende Abschiedsspiel für Mats Hummels geben. Ja, ich finde, dass der BVB und Watzke das recht charmant gelöst haben. Haben natürlich ganz klar gesagt, was der für einen Stellenwert hat, was der für ein Spieler ist. Man merkt aber natürlich, wenn sich noch ein Spieler verletzen muss, dann ist Mats Hummels die erste Alternative, dass da schon viele Eventualitäten in diese ganze Geschichte reinspielen, dass jetzt vielleicht nicht die absolute 1A-Wunschlösung ist, das sofort zu machen, ne?
Ja, hundertprozentig, weil du holst dir damit natürlich auch wieder Themen rein, ne? Mats Hummels zieht dann natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich, auf eine Mannschaft, die ja eigentlich jetzt ein Jahr zusammen war ohne ihn und dann eben auch Erfolge oder Misserfolge eben zusammen gefeiert hat. Da kannst du dir natürlich auch Probleme mit in die Mannschaft holen und ins Umfeld holen und in die ganze Kommunikation. Aber ich meine, ich würde das Mats auch gönnen, ne, dass der da im Sommer nochmal 3-4 Wochen schön nach Florida jettet, ein bisschen mit der Mannschaft trainiert, ansonsten vielleicht hier und da nochmal einen Kaffee trinkt. Ja, gönne ich ihm. Ich finde das auch grundsätzlich, ich hab da nichts gegen. Du musst halt nur aufpassen, dass du dir nicht da die Kabine vergiftest. Ne? Aber
Aber auch, ganz ehrlich, für 3-4 Wochen, also.
Ja, ja, eben. Ja gut, aber das hättest du bei der Nationalmannschaft auch sagen können. Und da war ja die Idee von Nagelsmann klar, die nehme ich nicht mit damals, ne?
So. Klar, aber das ist natürlich ein anderes Turnier, vielleicht eine noch größere Aufmerksamkeit und ein Fokus.
Auch eine andere Verbindung, ne? Also ich kann das ja hundertprozentig verstehen. Ich würde es auch verstehen, wenn er mitfährt. Und ich schätze Mats Hummels jetzt auch nicht so ein, dass der da hinkommt und dann irgendwie durch die Wiese da mit der Sense geht und alles weghaut. Mhm. Ich finde, es hat halt immer so ein bisschen Geschmäckle, gerade sein Umgang mit Edin Terzic, dass die sich nicht leiden konnten, ist bekannt. Mhm. Aber dann vom Champions-League-Finale so ein Interview zu geben, das fand ich persönlich etwas stillos.
Ja, damit hat er sich viel, viel kaputt gemacht. Er ist ja ein sehr meinungsstarker Spieler. Das liebe ich an ihm. Das
wollen wir auch.
Das wollen wir. Das hat ihn auch zu dem Spieler gemacht, der er ist. Der immer, wenn er ein Interview gegeben hat, auch nachspielen, hat das Inhalt gehabt, ja.
Und nicht allen gefallen, ne?
Nicht das allen ist gefallen. Auch
mal ganz wichtig, ja.
Ja, wie oft der Karim Adeyemi für Hackentricks in die Mangel genommen hat oder gesagt hat, dass wir Kinderfußball spielen.
Instagram-Pässe hat das genannt.
Instagram-Pässe, 100% richtig, ne? Und genauso einen brauchst du. Und der war in der Kabine unangenehm. Trotzdem war er einer, vor dem auch so Spieler wie Adeyemi den Hut gezogen haben und gesagt haben, der ist Weltmeister, ne? Und der war nicht einfach nur Weltmeister und Mitläufer, sondern er war zu dem Zeitpunkt mit Boateng einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und deshalb höre ich mal zu und habe meine Klappe zu halten. So, ne? Aber mit diesem Interview im Hintergrund waren da auch noch ein paar Geschichten, wo Aussagen sogar noch unterbunden wurden. Also da war schon Druck auf dem Kessel. Und mit der ganzen Geschichte, wir hatten damals dann ja auch berichtet, dass es eine Bedingung von Hummels ist, zu bleiben, wenn Edin Terzic geht. Da war schon viel los im Sommer. Und das halt natürlich auch ein bisschen mit bei natürlich all den Erfolgen und dem Respekt, den sie gegenüber Mats Hummels bringen. Also
trotzdem finde ich das dann richtig, da dann auch einen Cut zu machen und sagen, okay, das war da und jetzt geben wir dir noch einen gebührenden Abschied, weil den hat er hundertprozentig verdient.
100%.
Vielleicht kommt er doch mit und feiert dann doch noch einen Titel mit Borussia Dortmund,
wenn
die Club-WM gewinnen sollten.
Ah, das wäre ja was. Ja. Für mich auf jeden Fall einer der größten Spieler in der Geschichte von Borussia Dortmund. Das muss man 100%. Einfach so sagen. Mats Hummels. So, dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass, das haben wir auch schon mal angerissen, Soumaila Coulibaly eine mögliche Alternative auch wäre. Der ist ja bei Brest noch unter Vertrag. Da wird im Hintergrund, haben wir auch schon mal angerissen, an einer möglichen Rückholaktion gearbeitet. Sollten wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Jesko, Montag hatten wir wie immer Transfer-Update, die Show.
Yes.
Ich bin tatsächlich auch noch in München. Sieht man wahrscheinlich diejenigen, die das Video sehen, ich habe ein BVB-Trikot mitgenommen, in dem ich gleich eine Runde Paddeltennis spielen werde, hier in München, mit ein, zwei Kollegen und Kolleginnen von Sky. Und man sieht, glaube ich, hier noch München. Sieht man das eigentlich? Ist das eine Skyline von München? Ja, das sind die Zwiebeltürme, die sieht man auch. Also ich bin in einem pickepacken vollen Hotel, lauter Asiaten, die am Frühstückstisch auch unterwegs waren, weil hier nämlich ein riesen Kongress ist, also München ist wahnsinnig viel los, genau, und deshalb eine volle Woche. Transfer-Update hatten wir am Montag, heute Abend noch Champions-League-Sendung, ich hoffe, du schaltest ein, Jesko,
mit Felix
Fischer und Torben Hoffmann, ich glaube, es wird sehr lustig,
das ist
eine heiße Mischung.
Oh Gott, wer ist denn der Arme, der das moderieren muss?
Ja, Thomas Fleischmann. Thomas Fleischmann.
Ja, okay.
Der ein oder andere hat schon gesagt, wie kannst du denn die drei Chaoten in eine Sendung setzen? Ja. Ich bin gespannt. Deshalb haben wir ein paar Themen natürlich angerissen. Auch im Transfer-Update. Unter anderem haben wir über das Interesse von Newcastle an Nico Schlotterbeck berichtet und ein Telefonat, das es tatsächlich gab, ein Videocall vor der Verletzung von Nico Schlotterbeck, der sich das mal angehört hat, der mit den Verantwortlichen von Newcastle gesprochen hat. Trotzdem können wir den BVB-Fans sagen, hey, keine Sorge, Nico Schlotterbeck wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit bleiben und auch einen neuen Vertrag unterschreiben. Vor allen Dingen ist ein Wechselthema jetzt durch diese Verletzung auch vom Tisch. Trotzdem, Jesko zeigt das ja, dass er zumindest bereit war, sich das ein oder andere mal anzuhören. Jetzt gibt es ja Fans, die sagen, warum geht er da überhaupt ans Telefon? Das kann doch nicht wahr sein. Das gehört doch dazu, dass man sich in so einer Situation dann auch mal andere Dinge anhört und mal ein bisschen reinhört, wie dann eigentlich der Marktwert ist, ne?
Vor allem ist Newcastle ja mittlerweile wirklich ein Spitzenclub in England, ne? Natürlich, die bekommen sehr viel Geld aus interessanten Richtungen, aus Saudi-Arabien teilweise.
Konsortium.
Ja, das gehört natürlich dazu. Aber die sind Dritter in der Premier League. Die spielen jetzt, ne, Dortmund hat ja auch gegen sie schon in der Champions League gespielt, haben dieses Niveau mehr oder weniger jetzt stabilisiert mit einem kleinen Ausreißer nach unten kurz. Aber jetzt sind sie wieder Dritter in der Premier League, absolutes Spitzenteam in England. Dass das einen Spieler reizt und dass man da nicht auf Rot drückt, wenn die anrufen, finde ich auch völlig verständlich.
Ja. Absolut. Zumal zumal das ja auch in der Phase war, wo er sich wahrscheinlich die Gedanken gemacht hat, Entwicklung BVB lief ja zu einem Zeitpunkt mal überhaupt nicht gut. Wo spielen wir im nächsten Jahr? Also völlig klar, aber im Hintergrund laufen die Gespräche mit Lars Ricken, mit Sebastian Kehl und Co. über eine Verlängerung. Soll ja einer der Topverdiener werden, das Gesicht der Zukunft. Mit einem schnellen Durchbruch ist da jetzt nicht zu rechnen, aber vieles deutet darauf hin, dass er über den Sommer hinaus bleibt, Jesko. Und dann sind zuletzt immer wieder Gerüchte aufgeploppt in England, bezüglich eines möglichen Wechsels von Greg The Wall Kobel zu Chelsea oder zu Newcastle. So, und da haben wir auch ein paar Nachrichten von euch bekommen. Könnt ihr das mal einordnen? Was ist denn da dran an der ganzen Geschichte? Es ist richtig, dass diese Vereine Interesse haben. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer mal wieder berichtet. Sein Berater ist ja ein ehemaliger oder ein alter Bekannter in Dortmund, in Philipp Degen, der ja auch mit Sebastian Kehl schon zusammengespielt hat, der natürlich gut verletzt ist, viel unterwegs ist. Natürlich auch, das gehört ja zum Job eines Beraters dazu, regelmäßig Gespräche mit Vereinen führt, guckt, was die eigentlich langzeitplanungstechnisch vorhaben, in welche Richtung das geht. Deshalb muss man Gespräche mit einem Verein jetzt auch nicht komplett überbewerten. Also, dass Chelsea da ernst macht oder irgendwas komplett heiß ist, das können wir aktuell noch nicht bestätigen. Vieles deutet auch da drauf hin, dass Gregor Kobel über den Sommer hinaus beim BVB bleibt. Aber Jesko, da gibt's ja auch immer wieder Diskussionen bei den BVB-Fans durch die Saison auch zu Beginn unter Nuri Sahin, als er am Fuß einige Unsicherheiten gezeigt hat, wo der ein oder andere Fan sagt, ey, wenn da was 50, 60 Millionen reinflattert, sofort verkaufen. Wie siehst du das?
Boah, schwierig. Ja. Verkaufen ist immer das eine. Im Zweifelsfall, ja, du hast Alex Meyer, eine absolute Top 2 mit einer leichten Tendenz zu einer 1, wie ich finde. Aber wenn du verkaufst, musst du auch einen neuen kaufen. Und dann musst du entweder eine neue Top 2 kaufen und Alex Meyer befördern oder sagen, okay, Alex Meyer, wir halten dich als 2 und wir kaufen uns einen neuen Top-Torwart.
So, wir haben ja noch, ich werfe rein. Da wird es
dann interessant, ja.
Diant Ramay, darfst du nicht vergessen.
Stimmt. Ja. Diant Ramay wäre natürlich dann einer, den sie schon verpflichtet haben. Mhm. Aber ist der dann am Ende auch wirklich die Top-Lösung, die auf dem Niveau von Gregor Kobel agieren kann? Das sind alles legitime Überlegungen, aber Ramay kannst du nehmen. Mhm. Mir fehlt es so ein bisschen schwer, ihn jetzt tatsächlich sehr objektiv zu bewerten, weil ich ihn dafür viel zu wenig gesehen habe bisher.
Ist tatsächlich auch rot gesperrt nach einem V-Spiel in der 90. plus 12 im Derby gegen Brøndby mit dem FC Kopenhagen, an die ist er ja gerade verliehen. Hat jetzt die letzten 3 Spiele dadurch nicht gespielt. Grundsätzlich ist aber schon der Hintergedanke des BVB gewesen, Sebastian Kehl und auch Sven Mislintat, der den Spieler verpflichtet hat, die natürlich diese grundlegende Überlegung und den Gedanken haben, da sind sie mal auf einem Nenner gewesen und einer Meinung, dass das grundsätzlich schon jemand ist, den wir haben, der dann perspektivisch jemanden wie Kobel ersetzen könnte. Aber das muss man sich natürlich jetzt ganz genau angucken, auch wie es aussieht. Natürlich sondiert der BVB immer im Hintergrund den Markt, hat potenzielle Kandidaten auf dem Zettel. Aber bei Kobel gibt es jetzt aktuell keine Anzeichen dahingehend zu sagen, ich hau in den Sack, ich gehe zu Chelsea, zu Newcastle. Chelsea hat gerade 8 Torhüter unter Vertrag. Das ist ja auch eine unfassbare Zahl. Ja.
Waren nicht alle billig.
Und die waren nicht alle billig. Viele, die irgendwo verliehen sind, einige, die auch so auf der Payroll sind. Also da sind gerade auch die ein oder anderen Sachen zu. Und dann darf man bei Kobel auch nicht vergessen, der ist beim BVB in der Kategorie über 10 Millionen Euro, ist mit Süle der absolute Topverdiener. Einen Club zu finden, der natürlich dir mehr bietet, finanziell, aber vor allen Dingen mehr bietet sportlich, mehr bietet international, Prestige, als Borussia Dortmund, ist in der aktuellen Phase natürlich auch sehr schwer zu finden. Deutet aber da eben nicht viel drauf hin. Aber, sagst du.
Aber, wenn die Dortmunder nicht Vierter werden, sondern nur Fünfter oder Sechster, was ja alles auch noch im Bereich des Möglichen ist, dann musst du natürlich auch Transfers in Erwägung ziehen, die dir auch wirklich Geld bringen. Mhm. Ja, da bringt dir dann Kleinvieh nix, da brauchst du Euro. Und dann ist es ja doch vielleicht schon ganz interessant, dass du mal den einen oder anderen Verein hast, der eventuell Interesse hat, Geld reinzubringen. Wobei bei Chelsea habe ich das Gefühl, da wird nicht verkauft, da wird nur noch getauscht. Ja, die tauschen einfach. Die tauschen Choupo-Meka und Gittens und dann vielleicht noch ein Torwart und irgendwie vielleicht auch noch Sancho oder sowas. Nein.
Bisschen wild, dann ne?
Sammeln und tauschen, das ist echt ein bisschen wild. Also auch wenn du dir den Kader von Chelsea anguckst. Ich weiß noch, ich habe da vor, ich glaube 2 Jahren waren die auch schon so, dass sie alles gekauft haben, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Mhm. Und da habe ich auch mal mit Sebastian Kehl drüber gesprochen und der musste da auch echt ein bisschen schmunzeln.
Ja, die haben ja mal auch im direkten Duell gegeneinander gespielt und da war ja auch genau das große Thema, die Milliardenausgaben von Chelsea und was die machen und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass die keinen so richtigen Plan haben, aber gut, jetzt auf dem besten Wege.
Jetzt geht er auf, ne?
Ja. Jetzt geht er auf, Conference League-Sieger zu werden, auch in der Liga perspektivisch. Die wollen sich auch ein bisschen verändern, die wollen ja hin zu jungen Talenten, hatten ja auch mal eine Zeit lang Interesse am Nürnberger Zimas, was ja auch irgendwie völlig verrückt ist, dass sie in der zweiten Liga in Deutschland sich umgucken, also da gibt es vielleicht auch ein Stück weit einen Strategiewechsel. So.
Ja.
Jesko, viel gesprochen, 55 Minuten. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Haben wir noch irgendwas,
was die Fans haben wollen? Du hast ja die Goat-Debatte aufgemacht.
Ah, jo.
Und dann am Ende, also.
Sag mal, wie du überhaupt drauf kamst. Du hast mir heute Morgen, ich bin aufgewacht. Genau. Ich habe im Hotel mal ausgeschlafen, weil das darf man ja, meine Frau hört den Podcast nicht, das darf ich mal sagen. Wenn man auswärts ist auf einer Dienstreise, wir haben ein kleines Kind. Da ist Ausschlafen ja fast schon wie Urlaub. Ne? Und Ausschlafen hieß heute 7.30 Uhr im Übrigen.
Ja. Und da hatte er schon eine Nachricht bei Instagram von mir, weil du hast die Vorstellung von Ronaldinho bei Barca gepostet. Und diese Vorstellung war halt, da hat er mit dem Ball was angestellt, wo du echt dachtest, holy shit. Und dann hat er sich noch die Haare hochgebunden und dann ging es weiter. Und ich muss sagen, für mich ist Ronaldinho in seiner Prime bei Barcelona in dieser Mannschaft, ist das für mich die größte Inspiration, wie toll Fußball sein kann, die ich je gesehen habe. Ja, weil er war halt nicht der, ich sag's jetzt einfach mal, nicht der Vini Junior Typ, der sich bei jeder Kleinigkeit sofort hingeschmissen hat, beschwert hat. Ich erinnere mich an Champions League Spiele gegen Chelsea. Da ist der wirklich angegangen worden und dann hat er halt dagegen gehalten. Ne? Und dann hat er das Ding auch noch aus
25 Metern
reingeballert.
Meinst du das eine Tor, das war glaube ich sogar gegen Chelsea, wo er aus dem Stand, ich glaube so vorm 16er, mit dem Fuß so ein bisschen hin und her macht und dann einfach und dann so halb mit der Pike rein. Und mit dem Außenriss das Ding einfach reinballert.
Also. Ja, Wahnsinn. Ja. Und das war für mich wirklich zu der Zeit eine absolute Inspiration. Ich meine, ich habe auch Prime Zidane erlebt. Für mich sind die beide eigentlich mehr oder weniger auf einer Stufe. Aber Ronaldinho hat mir einfach immer so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert beim Fußball gucken. Und der hat mir so, das war halt einer dieser Spieler, ne, für die du angeschaltet hast. Und das eben auch auf einer, immer mit Spaß, ne, auch nie irgendwie, nie hämisch auch den anderen gegenüber, sondern du hast immer gemerkt, ich bin hier, weil ich Spaß am Fußballspielen habe. Wobei ich habe jetzt auch einen Clip von ihm gesehen, wie er sich mit irgendeinem bei Real auch mal gebettelt hat, irgendeinem Abwehrspieler, der ihn gefoult hat und dann ist er aufgestanden und hat er ihm danach 3-mal den Ball durch die Beine gespielt. Ja, Salgado war es, glaube ich. Ich glaube, Michel Salgado war es. Passt auch von der Position her. Also das ist für mich tatsächlich, wenn mich einer fragt, wer ist für dich die größte, ich tue mich ja immer schwer mit so einer Goat-Debatte, aber wer für mich wirklich die größte Inspiration war, wie schön Fußball sein kann, war das für mich Prime Ronaldinho bei Barcelona. Und selbst als der nicht mehr so ganz so gut in Form bei AC Mailand gespielt hat, hat er trotzdem noch Wahnsinnsspiele gehabt.
Er war ja sowieso, wenn du dir das so anguckst, überhaupt diese ganzen Mannschaften, AC Milan so aus den 2004er, 2005er Jahren, der FC Barcelona, United, das darf man auch mal nicht vergessen. Man United ist für mich in meiner Kindheit, das ist einer der größten Vereine, mit Scholes, mit Giggs, mit Beckham, mit Stam. Das waren Spieler, wenn ich da, ich werde da wirklich, das klingt schlimm, ich bin erst 33, aber wenn ich da Bilder sehe aus den Ende 90ern und Anfang 2000ern, da kriege ich Pippi in den Augen, weil das genau die Zeit war, wo ich als kleiner Junge Fußball geguckt habe. Und wenn du dir diese Prime-Ronaldinho-Zeit anguckst mit Kaká, mit Ronaldo, ja, dem echten Ronaldo, der für mich auch ganz, ganz weit oben ist in der Debatte im
Wahnsinn,
Übrigen. Ja,
Wahnsinn,
mit,
Wahnsinn.
Also wenn da viele fragen, Ronaldo oder Messi, sage ich eigentlich auch immer, wen meinst du? Meinst du den echten Ronaldo? Weil das ist für mich wirklich einer, der ganz, ganz oben ist. Ne? Dida im Tor, Roberto Carlos, es gab einen gewissen Rivaldo und Robinho, darfst du auch nicht vergessen. Also das war schon
Robinho,
eine geile Zeit.
Robinho, fand ich, war immer eher so das, eher ein Versprechen. Der hat es eigentlich nie so richtig gehalten. Weder bei Real, dann nachher bei Man City und dann ist der ja völlig abgedriftet irgendwann.
Ja, ja.
Aber Rivaldo war auch Ende der 90er, Wahnsinnsspiel.
Ja, total. Deswegen, ich geh schon mit dir mit, dass Ronaldinho einfach so die größte Spielfreude erweckt hat und das war auch genau die Zeit, wo ich super viel PlayStation auch gespielt habe und der war ja auf jedem Covergefühl drauf.
Ja, ja.
War leider eine viel zu kurze Zeit. 47 Spiele hat er in der Champions League gemacht. Wenn du mal guckst, was ein Müller über 100 hat, das ist eigentlich viel zu wenig. Aber der ist sicherlich sehr, sehr weit oben gerankt. Ich bin bei Zinedine Zidane ganz weit oben, sogar ein bisschen weiter über Ronaldinho, weil er es über einen längeren Zeitraum einfach gemacht hat, weil er den viel größeren Einfluss hat. Weil er einfach auch, das ist so eine... Ich war auf der ein oder anderen Pressekonferenz von Real Madrid, wo er Trainer war und ich war damals auch bei einem Spiel in Wolfsburg, damals noch für die Hamburger Morgenpost, als die, glaube ich, einen 2-0 Rückstand gedreht haben und in Wolfsburg, glaube ich, 3-0 gewonnen haben mit drei Ronaldo CR7 Toren und als der in diesen Raum kam, was mucksmäuschenstill.
Hab ihn mal interviewt.
Der kriege ich gerade Gänsehaut. Ne? Du hast ihn sogar interviewt auf Spanisch. Ja. Ne? Du kannst genau. Spanisch perfekt. Unfassbar, oder? Der hat eine Ausstrahlung, eine Aura. Ja. Jeder ist ruhig und jeder hat so eine Ehrfurcht und denkt sich so, es kann gerade nicht sein, dass ich mit dem in einem Raum bin. So, ne? Und jeder hört einfach zu, egal was er sagt und macht. Boah, der ist bei mir schon sehr weit oben dabei. Wie war das, den zu interviewen?
Ich war echt nervös. Also da war ich auch noch nicht ganz so lange bei Sky unterwegs, war in Madrid. Das war das letzte Champions League-Spiel vor dem Corona-Shutdown. Was ich begleitet habe. Da war ich in Madrid bei Real gegen Manchester City. Und da habe ich ihn hinterher interviewt. Das sind dann nur 3-4 Minuten, ne? Du kennst es, es geht dann relativ schnell, der wird da durchgeschleust. Trotzdem, wenn du dann so einem Idol, es klingt immer so ein bisschen komisch, weil ich bin halt da dann Profi, ne? Ich rede mit dem Trainer von Real Madrid und nicht mit einem Fußballer, den ich als Kind bewundert habe oder als Jugendlicher bewundert habe. Aber du kannst dich davon nicht freimachen. Du kannst dich davon nicht freimachen.
100%. So, und wenn wir jetzt in der, ich nehme gleich noch einen anderen Namen, aber wenn wir jetzt in der heutigen GOAT-Debatte sind, ist ja immer die Frage, Messi oder Ronaldo. Ich finde es erstmal unglaublich geil, dass wir in einer Zeit leben, in der wir diese beiden Spieler in der absoluten Prime gesehen haben. Ich bin aber, und da kommen wir zum Anfang, ein bisschen eine andere Meinung als du. Natürlich, Messi ist ein von Gott geküsstes Kind. Der hat in seinem Fuß so viel Talent, der muss ja gar nichts machen und verzückt und verzaubert alle. So, dadurch, dass ich in vielen Dingen nie der Talentierteste war, sondern vieles auch durch meinen Ehrgeiz und meinen Willen und so, behaupte ich jetzt einfach mal, wettgemacht habe, bin ich ein bisschen mehr Team Ronaldo und kann mich ein bisschen mehr mit ihm identifizieren, weil der natürlich, das sagte ja jeder, der Erste am Trainingsgelände ist, der Letzte am Trainingsgelände ist, der extra Einheiten einschiebt, der wie ein Profi lebt.
Und ein guter Typ ist zu seinen Mitspielern, ne? Das geht auch immer so ein bisschen, wird oft vergessen, aber das sagen viele, die mit ihm zusammengespielt haben gesagt, ey, der Erste, der kommt, wenn du neu in den Club kommst, ist Cristiano, der dir sagt, wenn du was brauchst, sprich mich an.
Ja, genau.
Und Özil hat das auch mal gesagt bei Real zum Beispiel.
Und deswegen finde ich den alles andere als langweilig. Ich finde den von seiner Ausstrahlung, von seiner Aura, wie er Dinge vorgibt und vorlebt. Ich finde auch dieses ein bisschen arrogante und für manche überhebliche finde ich irgendwie auch geil. Das hat natürlich was. Deswegen liebe ich auch Zlatan Ibrahimovic, der auch für mich ganz weit oben ist durch sein ganzes Ballyhoo, was er dazugehört. So, und zuletzt hat Cristiano Ronaldo vor den Medien gesprochen, vor den Nations League-Spielen und hat sich über den Umgang mit dem Land Portugal beklagt von Reportern, von Fans und hat eine Ansprache gehalten, wo du einfach nur so das Gefühl hast, da ist so ein Leader. Deshalb ist er für mich aktuell auch wird für immer auch einen leisen Tick vor Messi bleiben. Ich habe aber noch einen anderen. Den habe ich natürlich nie live in meiner Prime gesehen, weil ich dafür zu jung bin. Aber
gespannt.
Für mich ist Diego Armando Maradona einfach so weit oben und für mich wahrscheinlich der greatest ever, weil ich bei dem auch alle Eskapaden und alles drumherum, mein Vater geht da gar nicht mit. Ne? Ja, aber mein Vater geht da gar nicht mit, weil er sagt, so einer hat im Fußball nichts verloren und der ist unsympathisch und du musst ein Vorbild sein. Dieses ganze Drumherum, und da empfehle ich euch allen eine Doku, die es über ihn gibt, wo wirklich auch der Wechsel zu Neapel dargestellt wird, was das für eine Bedeutung hatte in der gesamten Bevölkerung in Neapel. Die Nonnas, die Omas, die hatten einen Schrein, wo Jesus war, und rechts daneben war ein Bild von Diego Maradona, der dann geküsst wurde, der eine ganze Stadt, die im Ungleichgewicht der Süden, der arme Süden zu den reichen Norditalienern mit Milan und Mailand und sowas, ne, der hat eine ganze Stadt auf Händen getragen und sie ihn, der hat in seinem Heimatland in Argentinien einen Gottstatus. Und er war auch einfach ein Gottspieler. Ja, da gehört dann auch so ein Kack dazu, wie ein Handspiel zu machen, was nicht in Ordnung war. Dafür
das war jetzt noch das Geringste, will ich fast sagen. So, ich hätte andere Ideen noch, was nicht so okay war. Aber
so irgendwie, ich finde sowas trotzdem genial, wenn du so, wenn du irgendwie, weil das zeigt auch, wie nahbar und wie, weiß ich nicht, es macht ihn so ein bisschen. Cristiano Ronaldo ist unnahbar, aber das macht ihn so ein bisschen zu jemandem, dem das hier auch gegenüber vom Nachbar hätte auch passieren können, so ein tiefer Fall, ne?
Ja, wenn wir die gleiche Doku meinen, dann heißt die tatsächlich einfach Diego Maradona.
Ja.
Und besteht eigentlich nur aus Originalaufnahmen. Also das ist wirklich, also das ist zumindest die ich gesehen habe, ist wirklich einfach ein Zusammenschnitt, ein temporärer, wo du den ganz jungen Diego siehst, in Buenos Aires, ganz arm, ist eine ganz arme Familie, wo du nur anhand von Originalaufnahmen, und das ist nicht wertend, diese
Doku ist überhaupt
die
nicht wertend.
Zeigt dir, die hat keinen erhobenen Zeigefinger, sondern die zeigt dir einfach die Entwicklung eines Jungen aus dem Slum in Buenos Aires, der es zum besten Fußballer der Welt schafft und wieder zurück.
Fast. Und natürlich auch zeigt, wie er dann in den Händen der Mafia in Neapel und sowas ist und gerät. Und wenn man dann das alles, die Hintergründe kennt und so ein bisschen auch, dann kann man das vielleicht auch anders einordnen. Deshalb für mich ganz weit oben dabei, aber natürlich ist auch ein Lothar Matthäus oder auch ein Franz Beckenbauer, um natürlich zwei Deutsche mit reinzunehmen, ganz weit oben. Aber so, wenn ich es jetzt so machen würde, weiß ich nicht, ist es ganz schwer. Aber es ist irgendwie Diego Maradona, dann bin ich bei CR7, dann bin ich bei Messi, dann bin ich bei Zidane, dann bin ich bei Ronaldinho, aber ist ganz schwierig. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt von dem einen oder anderen geschrieben, wie könnt ihr den vergessen und den vergessen vergessen.
Ja.
Und der hat da gar nichts zu suchen. Aber das ist ja das Geile, dass wir darüber. Das ist
kein Anspruch auf Vollständigkeit, unsere Liste. Es ist auch nur eine Meinung. Es ist unsere Meinung. Ja, und ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Das ist für uns überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe ja in Argentinien gelebt und muss sagen, das ist also den Status, den er da hatte, muss man ja jetzt sagen, ist unvergleichbar.
Ja, und geht mal nach, ich war leider noch nicht in Buenos Aires, aber geht auch mal nach Neapel. Vor allen Dingen an den Murales Diego Maradona. Das ist wirklich ein Schrein mittlerweile mit dieser riesen Graffiti-Wall, wo Leute von sonst woher kommen, ihre Schals, ihre Trikots ablegen und auf den Boden gehen und beten und dankbar sind, dass sie an diesen...
Ja.
Unfassbar. Und an jeder Straßenecke, Jesko, in Neapel, an jeder Straßenecke hängt und steht irgendwo... ein Foto, ein Bild, irgendwas dran gesprayt, wirklich auch ein kleiner Schrein an der Ecke, wo Diego Maradona drin. Also, ich habe noch nie, vielleicht auch noch nie, so eine fußballverrückte Stadt in Europa gesehen wie Neapel. Also, das ist schon, schon unglaublich.
Ja. Ja, und ich hätte halt gerne dieses hellblaue Trikot mit Mars drauf. Ja, das ist für mich
Diego. Ja, ich habe es mir gefälscht gekauft, wo Buttoni draufsteht für einen Zehner in Neapel damals. Aber nicht mit Mars, aber das ist ein sehr geiler Lappen. Wir schweifen ab hier.
Kriegst heute Ärger, erst beim Fernsehen gucken, beim Autofahren, gefälschte Trikots.
Ach so.
Ich hoffe, dass wir auch Patrick Berger kommende Woche wiedersehen in Auf Süd. Aber ich gehe mal ganz fest davon aus und dann bin ich gespannt, auf welcher Tabellenposition sich Borussia Dortmund befindet, weil bei aller Euphorie auch die müssen am Samstag erstmal gegen den VfL Wolfsburg gewinnen.
Geil, damit dafür zahlt Jesko 3 Euro ins Phrasenschwein. Und wir sehen uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Auf Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.